Einmal mehr möchte ich mich in dieser Wissenschaftsecke mit den Folgen des Klimawandels befassen. Mit Folgen, die eintreten werden, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen und auch wenn wir den Klimawandel bestreiten oder bezweifeln. Die erste Meldung betrifft die Auswirkungen des Klimawandels auf Bienen und Wespen. Hierzu hat die Universität Würzburg und dort das Biozentrum am Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie ein groß angelegtes Experiment durchgeführt. Die Ausgangsfrage lautete: Wie wirkt sich eine Veränderung der Temperaturen rund um den Schlupfzeitraum von Bienen und Wespen auf deren körperliche Fitness aus? Denn weltweit verändert der Klimawandel ja den Zeitpunkt, in dem die Bedingungen erreicht sind, die dazu führen, dass die Insekten im Frühjahr oder Sommer aus ihrer Winterruhe erwachen. Und diese Verschiebungen können Folgen haben. Wenn Insekten wegen höherer Temperaturen zu früh schlüpfen, finden sie eventuell noch nicht die Blüten oder die Beutetiere, von denen sie sich ernähren. Und außerdem verbrennen sie ihre lebenswichtigen Fettreserven bei höheren Temperaturen schneller. Das kann ihre Überlebenschancen und Fortpflanzungsmöglichkeiten verringern. Diese Folgen hat ein Team um Dr. Christina Ganuza und Professor Ingolf Stefan Deventer untersucht. Sie betrachteten 5 wildlebende Bienen- und Wespenarten, die in Bayern vorkommen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten schlüpfen. Für diese Studie sammelte das Team fast 15.000 in Winterruhe befindliche Individuen aus über 160 Regionen in Bayern und zog sie dann an der Uni unter kontrollierten kalten, warmen und heißen Frühjahrsbedingungen auf, um verschiedene Klimaszenarien nachstellen zu können. Die bisherigen Ergebnisse dieser Untersuchung ergaben folgendes Bild. Alle 5 Arten schlüpften bei wärmeren Frühlingstemperaturen früher. Doch dabei unterschieden sich die Populationen nach ihrer klimatischen Herkunft. Frühjahrsarten aus wärmeren Regionen wie Unterfranken erschienen bei warmen Frühlingstemperaturen besonders früh und behielten in der Zeit danach mehr Körpermasse als Individuen aus kühleren Regionen wie dem Bayerischen Wald. Im Gegensatz dazu schlüpften bei den Spätsommerarten nur die Individuen aus kühleren Regionen früher. Weibchen der Sommerarten verloren unter wärmeren Bedingungen schneller an Körpermasse, in einigen Fällen bis zu 34%. Insekten aus kühleren Regionen sind also besonders anfällig für warme Frühjahre. Sie verlieren schneller ihre Energiereserven und haben dadurch schlechtere Startbedingungen. Individuen aus wärmeren Herkunftsregionen dagegen hatten diese Probleme nicht oder jedenfalls nicht in demselben Ausmaß. Sie sind offenbar besser auf höhere Frühjahrstemperaturen vorbereitet. Sommerarten schienen von wärmeren Frühlingstagen tendenziell sogar zu profitieren. Einige Arten im Experiment kamen unter künftigen Klimabedingungen früher und mit höherem Körpergewicht zum Vorschein, was ihre Überlebenswahrscheinlichkeit verbessern dürfte. Der Klimawandel beeinträchtigt zunehmend auch die menschliche Gesundheit. Dass mit den steigenden Temperaturen mehr Hitzetote auftreten, ist gerade in diesem Jahr 2026 ja schon mehrfach gemeldet worden. Im Lancet Countdown Europe Report 2026 zu Klimawandel und Gesundheit ist berichtet worden, dass die Zahl hitzebedingter Todesfälle im Zeitraum von 2015 bis 2024 gegenüber 1991 bis 2000 in 99,6% der untersuchten Regionen gestiegen sei. Der durchschnittliche jährliche Gesamtanstieg betrug 52 Todesfälle pro 1 Million Einwohner. In Teilen Spaniens, in Italien, Griechenland oder Bulgarien sind es größtenteils mehr als 120. Neben Hitze gibt es aber weitere Gesundheitsrisiken, die mit dem Klimawandel in Verbindung stehen. Zum Beispiel stellten die Wissenschaftler im Zeitraum 2015 bis 2024 im Vergleich zu 1991 bis 2000 einen um 1 bis 2 Wochen früheren Saisonbeginn für alle allergenen Baumarten fest. Betroffene werden also früher von Heuschnupfen geplagt. Zudem steige das Risiko für tropische Infektionskrankheiten, weil tropische Stechmücken zunehmend entsprechende Viren verbreiten. So erhöhte sich das jährliche Übertragungsrisiko für das Dengue-Virus in Europa im Zeitraum 2015 bis 2024 gegenüber 1980 bis 2010 um 297%. Auch die Überträger von Malaria, West-Nil-Fieber und weiteren Krankheiten finden zunehmend bessere Verbreitungsbedingungen. Die Effekte des Klimawandels auf die Energiegewinnung ist dagegen ambivalent. Der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten europäischen Stromversorgung erhöhte sich im Jahr 2023 auf 21,5%, verglichen mit 8,4% im Jahr 2016. Auf der anderen Seite machte feste Biomasse 31% des gesamten Verbrauchs erneuerbarer Energien im Jahr 2023 aus. Das Verbrennen von Biomasse wie Holzpellet zählt als erneuerbare Energiegewinnung, weil nur das Kohlendioxid freigesetzt wird, das in unserem Zeitalter während des Wachstums aufgenommen wurde. Jedoch werden bei der Verbrennung auch giftige Substanzen und Feinstaub in die Atmosphäre abgegeben. Die Todesfälle, die auf das Verbrennen von Biomasse in Wohngebäuden zurückzuführen sind, haben dem Report zufolge zwischen 2000 und 2022 um 4% zugenommen. Über die Bedeutung von Seen im globalen Stickstoffkreislauf ist nur wenig geredet worden. Aber Mikroorganismen in den Seen wandeln Stickstoffverbindungen wie Nitrat oder Ammoniak in Stickstoffgas N2 um. Dieses wird in die Atmosphäre abgegeben und so effektiv aus der Biosphäre entfernt. Dieser Prozess der Stickstoffentfernung heißt Denitrifikation. Rund 20% der natürlichen Stickstoffentfernung in Binnengewässern gehen auf solche Prozesse zurück. Eine neue Studie unter der Leitung der Universität Basel und der EAWAG zeigt, dass diese Reinigungsfunktion empfindlich auf die Erwärmung durch den Klimawandel reagiert. Für ihre Untersuchungen entnahmen die Forschenden Proben aus dem Baldegger See im luzernischen Seenland. Der 5,3 Quadratkilometer große See gilt als typisch für viele Seen unserer Breitengrade, in denen sich das Wasser einmal pro Jahr vollständig durchmischt. Die Untersuchung zeigte, dass die Denitrifikationsaktivität eng mit dieser saisonalen Durchmischung zusammenhängt. Im Winter vermischen sich im Baldegger See die drei Wasserschichten vollständig. Das warme, sauerstoffreiche Oberflächenwasser, die Übergangszone und das kalte, sauerstoffarme Tiefenwasser. In dieser Phase ist die Denitrifikation um fast 50% aktiver als während der sommerlichen Schichtung. Und genau hier liegt eine mögliche Gefahr des Klimawandels. Weil die Fähigkeit von Seen, Stickstoff aus dem Wasser zu entfernen, stark von der Jahreszeit abhängig ist, wird sie durch den Klimawandel verändert. In einem starken Erwärmungsszenario könnte sich die winterliche Mischphase um rund 27 Tage verkürzen. Entsprechend würde auch die Stickstoffentfernung im See abnehmen. Wenn der Stickstoff nicht zurückgehalten und abgebaut wird, gelangt er über Flüsse ins Meer. Die Folgen können gravierend sein. Algenblüten in Küstenregionen, sogenannte Todeszonen mit Sauerstoffmangel und eine Belastung empfindlicher Ökosysteme. Professor Dr. Moritz Lehmann, Letztautor der Studie, sagt dazu, ich zitiere ihn, die Studie zeigt, dass selbst relativ geringe Verschiebungen im saisonalen Durchmischungsrhythmus von Seen den Stickstoffkreislauf auf Seenebene und insgesamt den globalen Stickstoffkreislauf messbar beeinflussen können. Zitat Ende. Um die Denitrifikation im See zu messen, nutzten die Forschenden zwei Methoden. Einerseits versetzten sie Sedimentproben mit Stickstoffmolekülen, die das seltene Isotop 15N enthielten. Dieses Isotop erlaubte es, mit speziellen Messverfahren nachzuvollziehen, wie viel des markierten Stickstoffs zu Stickstoffgas umgewandelt wurde. Ein Maß für die Aktivität der Denitrifikation. Andererseits erstellten sie eine Modellierung für den ganzen Baldegger See, um abschätzen zu können, wie viel Stickstoff der See insgesamt abbaut. Beide Wege stimmten zwischen den Beobachtungen und dem Modell überein. Dies ermöglichte es, zuverlässige Vorhersagen zum Stickstoffabbau im See zu treffen. Das hat gezeigt, dass die Winterzeit tatsächlich eine Phase intensiver Denitrifikation ist. Gefunden wurde bei dieser Untersuchung übrigens auch ein bestimmter Ablauf im Sediment. Bestimmte Bakterien bauen dort Chitin ab. Ein robustes Molekül, das etwa aus der Hülle von Zooplankton oder aus abgestorbenen Algen stammt und sich im Seegrund ansammelt. Beim Abbau entstehen Verbindungen, die anderen Mikroorganismen als Energiequelle dienen. Diese wiederum betreiben Denitrifikation und wandeln Nitrat in Stickstoffgas um. Der Chitinabbau liefert also gewissermaßen den Treibstoff für den Prozess, durch den der See überschüssigen Stickstoff aus dem Wasser entfernt. Einen ganz anderen Zusammenhang hat eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung offenbart. Ruth Kopmanns, Daniel Meyer-Rieks und Daniel Tuki vom Wissenschaftszentrum haben nämlich am Beispiel der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Viehhirten, hauptsächlich muslimische Fulani, und sesshaften Bauern in Nigeria gezeigt, wie durch den Klimawandel ausgelöste Dürren bestehende religiöse Konflikte verschärfen. Dafür hat die Gruppe Daten für rund 300 Gebiete in Nigeria von 1997 bis 2020 ausgewertet. Das Auftreten von Dürreperioden wurde mit einem standardisierten Index ermittelt und die religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in den einzelnen Regionen über die Zahl von Kirchen und Moscheen bestimmt. Außerdem führten die Autoren eine eigene Umfrage im Bundesstaat Kaduna in Zentralnigeria durch. Die empirische Analyse liefert Belege dafür, dass das Auftreten von Dürren die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen Viehzüchtern in den Teilen des Landes nicht erhöht, in denen muslimische Hirten einer überwiegend muslimischen, sesshaften Bevölkerung gegenüberstehen. Gewalt wird nur in den Gegenden deutlich wahrscheinlicher, in denen muslimische Hirten auf eine überwiegend christliche Bevölkerung treffen. Wo das Potenzial für interreligiöse Spannungen besteht, das heißt in überwiegend christlichen Teilen Nigerias, kommt es unabhängig vom Klimawandel zu mehr gewalttätigen Konflikten. Dürren verstärken allerdings die Gewalt zwischen Viehzüchtern und anderen Bevölkerungsgruppen erheblich. Das heißt, die negative Wechselwirkung zwischen Dürren und religiösen Spannungen schafft besonders günstige Bedingungen für das Entstehen von Konflikten. Über den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Absterben von Gletschern haben wir hier ja schon mehrfach geredet. Spektrum der Wissenschaft hat Ende Juni ergänzend darüber berichtet, dass schätzungsweise ab dem 29. Juni, also vor etwa einer Woche, die Schneereserven auf den Schweizer Gletschern für dieses Jahr aufgebraucht sind. Seither verlieren sie mit jedem Liter Schmelzwasser an Substanz. Das hatten die Experten der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft festgestellt. Und damit setzte sich ein Trend fort, der allein zwischen 2003 und 2022 mehr als 200 Quadratkilometer Eisfläche gekostet hat. Im Jahr 2026 war vorausgegangen ein schneearmer Winter, den selbst späte Schneefälle im beginnenden Frühjahr nicht ausgleichen konnten. Im März lagerte sich zudem Sahara-Staub in großen Mengen auf den Bergen ab. Er verringerte die Albedo und begünstigte dadurch bereits früh durch zusätzliche Aufwärmung die Schneeschmelze. Das Wasser der Gletscher hilft normalerweise, sinkende Wasserstände und steigende Wassertemperaturen abzufedern. Freilich nur, solange es noch genügend Gletscherfläche gibt. Ihr Schwund könnte sich in dieser Hinsicht bereits bemerkbar machen, zumindest in Extremjahren. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis viele Gletscher als Wasserquelle ausfallen, schlicht weil sie verschwunden sind. Allein zwischen 1973 und 2016 gingen in der Schweiz über 1000 Gletscher komplett verloren. Bis 2100 könnten im besten Fall noch 12% aller Gletscher alpenweit existieren. Der Rest wäre komplett abgetaut. Und wie unser Leben mittelbar durch die Auswirkungen des Klimawandels in anderen Weltregionen beeinflusst werden kann, zeigt eine Untersuchung der Universität Addis Abeba in Äthiopien, über die Spektrum der Wissenschaft berichtet hat. Kessahun Tesfai, der dortige Pflanzengenetiker, sagt nämlich, ich zitiere ihn, Kaffee ist durch den Klimawandel akut bedroht. Zitat Ende. Nahezu der gesamte weltweit konsumierte Kaffee, 10 Millionen Tonnen der Bohnen jährlich, stammt von zwei Pflanzenarten, dem kräftigen und oft bitteren Robusta-Kaffee und dem im Geschmack feineren Arabica-Kaffee. Leider ist Arabica nicht sehr hitzebeständig. Schon bei einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um wenige Grad Celsius brechen die Erträge stark ein. Robusta wiederum benötigt enorme Mengen an Wasser. Bei Trockenheit und Dürre sinken seine Erträge ebenfalls deutlich. Forscherinnen und Forscher rund um den Globus arbeiten mit Hochdruck daran, die Kaffeeernten zu sichern und damit auch die Existenzgrundlage zahlloser Kaffeebauern in Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen. Sie möchten die Pflanzen widerstandsfähiger machen, experimentieren mit verwandten Pflanzenarten aus der Gattung Coffea und versuchen mit chemischen Tricks mehr aus den eingebrachten Ernten herauszuholen. Die äthiopische Regierung hat Schutzgebiete eingerichtet, um die natürliche genetische Vielfalt der Kaffeepflanzen zu bewahren. Mehr als 12.000 Arabica-Gewächse werden am Äthiopischen Institut für Diversität in Addis Abeba sowie am Äthiopischen Institut für Agrarforschung in Jimma kultiviert, um einen möglichst umfassenden lebenden Bestand aufrechtzuerhalten. Die äthiopische Regierung hofft darauf, dass diese Pflanzen das Ausgangsmaterial für gezüchtete oder genetisch veränderte Sorten liefern werden, die hohen Temperaturen und Trockenheit besser standhalten. Bislang jedoch führte der Klimawandel dazu, dass der Arabica-Anbau in immer höher gelegene Gebiete verlagert werden muss, weil es in tieferen Lagen schlicht zu heiß wird. Das stellt vor allem die Besitzer kleinerer Kaffeeplantagen vor große und manchmal unlösbare Probleme. Viele von ihnen werden über kurz oder lang gezwungen sein, andere Kaffeepflanzen anzubauen, die dem Klimawandel besser widerstehen. Fachleute kennen 134 wilde Coffea-Arten, von denen einige aufgrund ihrer Wärme und/oder Trockenresistenz künftig interessant werden könnten. Darunter auch Coffea liberica und Coffea excelsa. Der Botaniker Aaron Davis von den British Royal Gardens in London hat seit den späten 1990er Jahren verschiedene Forschungsprojekte geleitet, die darauf abzielten, sämtliche wild wachsenden Coffea-Spezies zu finden und zu dokumentieren. Dafür reiste Davis kreuz und quer durch Afrika und Madagaskar und durchforstete die historische Pflanzensammlung der Royal Botanic Gardens nach längst vergessenen Exemplaren. Er und seine Mitarbeiter haben schätzungsweise jede dritte Coffea-Art wissenschaftlich beschrieben, die in Fachkreisen bekannt ist. Davis hat Kaffeeanbaugebiete auf der ganzen Welt besucht, um zu sehen, ich zitiere, wo die Farmer mit existenziellen Problemen konfrontiert sind und wie sie damit zurechtkommen. Zitat Ende. Das schildert er. Diejenigen, die Erfolg haben, sind meist jene, die auf den Anbau anderer Spezies umsteigen. Die Kaffeeindustrie stand solchen Veränderungen früher skeptisch gegenüber. Kein Wunder. Es gelingt nur selten, Wildpflanzen zu finden, die sich in ertragreiche Kulturpflanzen verwandeln lassen, welche dann wiederum schmackhaften Kaffee liefern. Unterdessen suchen Fachleute nach Wegen, mehr aus den schrumpfenden Arabica-Ernten herauszuholen. Kaffee feiner zu mahlen ist zum Beispiel ein Weg. Andererseits kann gröber gemahlener Kaffee auch mehr von seinen Inhaltsstoffen in einen Espresso abgeben, was aber nur geschieht, wenn das Pulver einem Druck von maximal 7 Bar ausgesetzt wird. Eine typische Maschine in einem Café arbeitet aber bei etwa 10 Bar. Die chemischen Verarbeitungsverfahren haben wohl einen großen Einfluss darauf, welche alternativen Kaffeepflanzen man erforscht und wie sich aus ihnen begehrte Produkte herstellen lassen. Das jedenfalls meint Christopher Hendon, Materialwissenschaftler an der University of Oregon. Danach stecke generell die Wissenschaft des Kaffees noch in den Kinderschuhen und es mangle an reproduzierbaren und objektiven Messmethoden. Die Zusammensetzung eines Gebräus zu ermitteln, ist eine große Herausforderung, schildert Hendon. Und einen Geschmack objektiv zu bewerten, fällt ebenfalls schwer. Zitat Ende. Eine typische Tasse Kaffee könne mehr als 2000 verschiedene Arten organischer Verbindungen enthalten. Und deren Konzentrationen könnten sehr stark variieren, je nachdem wie und wo die Pflanzen angebaut und verarbeitet werden.